Hallo, hier ist wieder das Team vom Brunswick Historiker. Detlef Mugay, Frank Brandnis und mit einer neuen Stimme, Herrn Rudolf Fricke. Wir befassen uns wieder mit dem großen Themenbereich Forschung und Wissenschaft in Braunschweig. Das Thema lautet Elster und Geitel, ein Forscherleben in der Wissenschaftsprovinz. Julius Elster und Hans Geitel waren zwei ganz außergewöhnliche Persönlichkeiten, die hier im Braunschweigischen, präziser in Wolfenbüttel, gemeinsam zwischen 1880 und 1920 als Gymnasiallehrer arbeiteten und sich nebenher mit physikalischen Forschungen befassten. Diese waren von solcher Bedeutung, dass man sie zu den Großen ihrer Zeit rechnen muss, mit prägenden Einfluss auf die Region als Wissenschaftsstandort. Das forschende Hauptinteresse der beiden, in Anführungszeichen gesetzt Hobbywissenschaftler, galt der Elektrizität der Atmosphäre. Zum Beispiel untersuchten und registrierten sie über Jahrzehnte hinweg systematisch die Elektrizitätsverhältnisse in der Atmosphäre. Sie entwickelten eine auf Tröpfchenreibung basierende Erklärungstheorie zur Ladungsentstehung in Gewitterwolken. Für die Beschreibung der atmosphärischen Ladungszustände führten sie ein Ionenmodell ein. Als Ionenerzeuger erkannten sie die Radioaktivität. Bei der Auseinandersetzung mit dem 1896 entdeckten Phänomen der Radioaktivität gingen Elster und Geitel weit über geophysikalische Fragestellungen hinaus. Mit beeindruckender Kombinationsgabe interpretierten sie die Strahlung als Ergebnis von Atomzerfallsprozessen und postulierten eine Zerfallskette radioaktiver Elemente. Viele Erkenntnisse zu den Grundlagen der Radioaktivität wurden von ihnen ermittelt, Fragestellungen aufgeworfen, Forschungsprojekte angestoßen. Richtet man den Blick auf Nutzanwendungen, so ist die Erfindung der Photozelle ihr wohl bedeutendster Beitrag. Mit diesem Wandler von Lichtenergie in elektrischen Strom schufen sie beispielsweise die Grundlage für elektrische Belichtungsmessung, lichtgesteuerte Schalteinrichtungen, die Umwandlung von Bildinformationen in elektrische Signale und die Tonfilmtechnik. Darüber hinaus auch innovativ in den Instrumentenbau eingreifen, machen sie den Teslaschen Hochfrequenztransformator durch technische Veränderungen für den allgemeinen Einsatz tauglich. Die seinerzeit die elektrische Messtechnik beherrschenden Elektrometer erfuhren durch ihren Ideenreichtum wichtige funktionale Verbesserungen und so weiter und so weiter. Ebenso außergewöhnlich wie in ihren wissenschaftlichen Leistungen waren Elster und Geitel in ihrem Freundschaftsbund und in ihrer Lebensführung. Im Alter von 6 Jahren lernten sie sich kennen und traten bis an ihr Lebensende als Duo auf. Obwohl ihnen angesichts ihrer wissenschaftlichen Aktivitäten Hochschulen eine Professorenstelle anboten, sie auch mehrfach für den Nobelpreis in Physik nominiert wurden, zogen sie die nur scheinbar unbequemen Arbeitsbedingungen in der wissenschaftlichen Provinz Wolfenbüttel vor. In diesem Podcast nun wollen wir in einer Betrachtungseinheit der Frage nachgehen, wer waren Elster und Geitel? Wie lebten sie privat? Dazu referiert Herr Rudolf Fricke, der ein ausgewiesener Fachmann der Thematik ist.
Guten Tag, mein Name ist Rudolf Fricke. Ich bin von Beruf Lehrer in Wolfenbüttel und befasse mich schon viele Jahre mit Forschungen zur Naturwissenschaft und Technikgeschichte der Region Braunschweig. Mehr Informationen zu meiner Person, meinen Forschungen und erfolgten Publikationen, darunter ein Buch über Elster und Geitel, finden Sie auf meiner Homepage unter www.rudolf-fricke.de. Dort sind auch Links hinterlegt, die unter anderem zu interessanten Detailinformationen über Elster und Geitel führen. Beginnen wir mit einem Blick in das familiäre Umfeld und hier mit der Familie Elster. Unser Protagonist Julius Elster wurde am 24. Dezember 1854 in Blankenburg am Harz geboren. Seine Eltern waren der Privatgelehrte Karl und Ehefrau Clara Elster. Mutter Clara, eine in Braunschweig geborene Stegmann, war rund 30 Jahre jünger als ihr Ehemann und zugleich dessen Nichte. Der damals bereits 51-jährige Vater Elster, gebürtiger Helmstedter, hatte Theologie studiert, war danach aber als Privatlehrer in den Dienst der im magdeburgischen ansässigen Gutsbesitzerfamilie Nathusius eingetreten. Wie Überlieferungen zu entnehmen ist, muss Karl Elster ein pädagogisch geschickt und aufopferungsvoll agierender Lehrer gewesen sein. Den Hausunterricht gestaltete er mit für die Zeit modernen pädagogischen Elementen. Besonderen Einfluss hatte er auf die Persönlichkeitsentwicklung von Philipp Engelhard Nathusius. Vom christlichen Glauben getragen, verkaufte dieser als junger Mann seinen Erbbesitz und erwarb dafür bei Thale das Gut Neinstedt. Dort eröffnete er 1850 zusammen mit seiner Frau unter dem Namen Lindenhof eine Anstalt, in der zu verwahrlosen drohende Kinder Aufnahme fanden. Dieser Einrichtung folgten noch eine Reihe weiterer kirchlicher sozialer Stiftungen im Harzer Raum. Privatlehrer Elster nun erwarb sich bei der Familie Nathusius rasch hohes Ansehen. Er wurde auch in die Geschäfte eingeweiht und trat als rechte Hand an die Seite des Nathusius-Familienoberhauptes. Er übernahm beispielsweise die Verwaltung der ausgedehnten Parkanlagen und dessen Besitzes, und es wurde zu seiner Aufgabe, Besucher durch die zugehörigen Fabriken zu führen. Nachdem schließlich alle ihm anvertrauten Nathusius-Kinder ihre Selbstständigkeit erlangt hatten, ließ sich Elster 1848 nach über 20 Jahren im Dienste der Familie von seinen Aufgaben entbinden. Aus Dankbarkeit für die geleistete Arbeit erhielt er ein Haus mit großem Gartengrundstück in Blankenburg am Harz als Geschenk. Er heiratete, bezog mit seiner Frau das Haus und eröffnete darin eine Fremdenpension. Die nach Überlieferungen reich mit Bildern und Kunstwerken geschmückte Fremdenpension Elster erlangte alsbald eine musikgeschichtlich bedeutende Stellung in der Region. Clara Elster war sehr an der Musik interessiert und sammelte nach ihrem Einzug in Blankenburg Gleichgesinnte um sich. Zunächst nur vereinzelt und im engsten Kreise abgehaltene Kränzchen wuchsen allmählich zu größeren und in regelmäßigen Abständen stattfindenden Musikabenden. Wie man in den Lebenserinnerungen des Theologen Gustav Stutzer nachlesen kann, nahmen verschiedentlich hochkarätige Musiker an den Veranstaltungen teil. So beispielsweise die berühmte Pianistin Clara Schumann. Karl Julius Elster beteiligte sich an den Veranstaltungen, indem er mit Reiseerzählungen die Pausen füllt. Knapp 4 Jahre nach dem Sohn Julius nun gebar Clara Elster ein zweites Kind, ein Mädchen. Es starb im Alter von 10 Jahren an Diphtherie. Ein drittes Kind der Elsters, wiederum ein Mädchen und auf den Namen Helene getauft, erblickte am 2. August 1860 das Licht der Welt. Wohl angeregt durch die häusliche Situation, reifte in ihr eine musikkünstlerische Begabung heran. Sie erhielt Musikunterricht bei den angesehensten Lehrern des Harzer Raumes und besuchte schließlich die Königlich Akademische Musikhochschule in Berlin. Nach dem Examen eröffnete Helene Elster in ihrem Elternhause zusammen mit einer Klavierlehrerin des Ortes eine Musikschule. Diese erfreute sich eines regen Zuspruchs, so dass bald ein ganzer Stab an Lehrkräften zur Bewältigung des Schülerandrangs erforderlich war. Fast 30 Jahre stand Helene Elster, die unverheiratet blieb, dem Institut vor. 1920 gab sie die Leitung aus gesundheitlichen Gründen ab. Schwer unter Rheuma leidend ist sie dann am 22. April 1936 verstorben.
Kommen wir zur Familiengeschichte Geitel. Vorausgeschickt sei hier, dass die Geitels im Herzogtum Braunschweig fest verwurzelt waren, mit verwandtschaftlichen Beziehungen zu vielen angesehenen bürgerlichen Familien. Der hier im Fokus stehende Hans Geitel ist am 16. Juni 1855 in Braunschweig geboren worden. Seine Eltern waren der ebenfalls in dieser Stadt geborene Forstbeamte Karl Geitel und dessen Ehefrau Meta, geborene Pauli. Sie entstammte einer Forstmeisterfamilie in Bettingerode bei Bad Harzburg. Zur Familie Geitel gehörte bereits ein am 4. Dezember 1853 geborener Sohn, Max geheißen. Dieser studierte später in Berlin Maschinenbau und ging nachfolgend beim Reichspatentamt in Einstellung. Er heiratete in Berlin und hatte 3 Kinder. Neben seiner Tätigkeit am Reichspatentamt fungierte Max Geitel unter anderem als Redakteur für die Zeitschrift Welt der Technik, publizierte Bücher zum Maschinenbau und zur Technikgeschichte, war Mitglied, in der Regel dann im Vorstand aktiv, in diversen Vereinen seines Berufsstandes. Ein noch älterer Sohn der Forstbeamtenfamilie, Karl und Meta Geitel, war schon ein halbes Jahr nach der Geburt wieder verstorben. Wie bei diesem ersten Kind der Geitels bot auch der allgemeine Gesundheitszustand des kleinen Hans Anlass zur Sorge. Von der Mutter sorgsam behütet, überstand der Knabe aber die schwersten Zeiten. Jedoch behielt Hans Geitel bis ins Alter eine gesundheitliche Anfälligkeit. Später musste er sich immer wieder wegen diverser Erkrankungen von seiner Berufsausübung beurlauben lassen. Mitte des Jahres 1861 erging an Karl Geitel die Ernennung zum Forstmeister und die Versetzung nach Blankenburg am Harz, wo ihm die dortige Forstdienststelle zugewiesen wurde. Karl Geitel hatte seine Söhne in Braunschweig von einem Hauslehrer unterrichten lassen. Gelegentlich betätigte er sich aber auch selbst als Schulmeister. Nun, in Blankenburg, schickte er seine Kinder auf öffentliche Schulen. Sohn Hans kam in die dritte Klasse der Bürgerschule. Dort saß bereits Julius Elster als Schüler, wodurch sich erste Kontakte zwischen den beiden Jungen ergaben. Die Geitels haben am öffentlichen Leben der Stadt Blankenburg und dem des gesamten Herzogtums aktiv teilgenommen. Meta Geitel engagierte sich in mehreren Lokal- und Unterstützungsvereinen. Karl Geitel, der wegen seiner literarischen und rhetorischen Fähigkeiten gerühmt wurde, war über viele Jahre als Stadtverordneter tätig und hatte als Landtagsabgeordneter in den Jahren von 1869 bis 1875 die Landkreise Gandersheim und Seesen vertreten. Über seine Abgeordnetentätigkeit hat er einige Gedichte verfasst, die ohne Orts- und Jahresangaben unter den Titeln Wechselgesänge des Landtagsabgeordneten Forstmeisters Geitel zu Blankenburg und des Oberlehrers Dr. Peters hie selbst sowie Landtagsgedichte des ehemaligen Abgeordneten Forstmeisters Geitel zu Blankenburg aus den Jahren 1869 bis 1874.
Kindheit und Jugend. Nach einer kurzen Übergangszeit in der Dienstwohnung des Amtsvorgängers zog die Familie Geitel innerhalb Blankenburgs in eine Villa an der Tiestraße. Sie gehörte einem nahen Verwandten der Geitels, dem ehemaligen Bürgermeister der Stadt Blankenburg, Karl Löbbecke. Das parkartige Grundstück um das Haus grenzte an der einen Seite direkt an das Grundstück der Elsterschen Fremdenpension. Zwischen den beiden so zu Nachbarn gewordenen, nahezu gleichaltrigen Jungen Hans Geitel und Julius Elster entwickelte sich jetzt sehr schnell eine immer fester werdende freundschaftliche Beziehung. Sie muss übrigens sehr auffällig gewesen sein, denn die Blankenburger nannten die beiden Jungen, in Anspielung auf zwei Sterne im Sternbild Zwillinge, alsbald nur noch Castor und Pollux. Der kleinere, mit seinem vollen Lockenhaar mädchenhaft wirkende Julius Elster und der hoch aufgeschossene, leicht kränkelnde Hans Geitel wechselten Ostern 1865 von der Bürgerschule auf das Gymnasium. Das Schulgebäude lag an einem relativ steilen Berghang unterhalb des Schlosses, direkt neben der immer noch gegenwärtigen Bartholomäkirche. Die beiden Nachbarjungen begannen zu sammeln, was zu sammeln war. Bilder aus fernen Ländern, die sich aus Zeitschriften ausschnitten oder die sie von den Pensionsgästen erhielten. Sie sammelten Gesteine, Pflanzen, Insekten und sollen sie sogar eine Seidenraupenzucht angelegt haben. Hans Geitel entwickelte offenbar ein besonderes Faible zu Amphibien, denn von Freunden wurde er Itsche, was so viel wie Kröte oder Frosch bedeutet, gerufen. Davon wird an anderer Stelle noch einmal gesprochen. Die Eltern zeigten viel Verständnis für das Treiben ihrer Söhne. Sie förderten sie in vielfältiger Weise. Fast immer fand sich in den Elternhäusern jemand, der sich Zeit für sie nahm und versuchte, ihren scheinbar nie zu ermüdenden Wissensdurst zu stillen. Den Vater Geitel durften sie hin und wieder auf seinen Reviergängen begleiten. Die herrliche Umgebung bot ihnen überreichlich Nahrung zur Entwicklung naturkundlicher Kenntnisse. Der gestrenge, aber durchweg gutmütige Forstmeister schulte geschickt die Beobachtungsgabe seiner jungen Begleiter. Geduldig gab er Antwort auf alle ihre Fragen.
Von besonderer Bedeutung für die Entwicklung des Freundesgespanns dürfte der im nahe bei Blankenburg gelegenen Örtchen Wienrode lebende Pastor Dr. August Hoffmeister gewesen sein. Dessen Vater und die Großmutter von Hans Geitel waren Geschwister. Zu den Aufgaben dieses Onkels von Hans Geitel gehörte noch die Funktion des Hauslehrers am Blankenburger Schloss. Zudem unterrichtete er am Gymnasium als Hilfslehrer in den Fächern Religion und Naturgeschichte. Er beschäftigte sich viel mit den Jungen. Auch seine Frau Marie, eine Tochter des bekannten Berliner Geographen Lichtenstein, beschäftigte sich immer wieder mit ihnen. Ein Bruder nun dieses August Hofmeister, Werner mit Vornamen, hatte 1844 als Leibarzt den Prinzen Waldemar von Preußen auf dessen Reise durch Indien begleitet. Auf dieser Reise betätigte er sich nebenher als eifriger Sammler der verschiedensten Reiseandenken. Als er in einem Gefecht mit aufständischen Sikhs zu Tode kam, befanden sich in seinem Reisegepäck bereits allerlei Sammlerstücke, von Mineralien über Gewänder bis hin zu Kuriositäten des Landes. Diese Sammlung war dem Bruder in Wienrode übersandt worden, bei dem jetzt das Freundesgespann Julius und Hans häufig zu Gast war. Was gab es da beim Herumstöbern in den nachgelassenen Schätzen für die Knaben nicht alles zu entdecken? Der Onkel Hofmeister oder die Tante Marie saß immer dabei, wenn die Jungen in den Kisten kramten und erklärte, was dies oder jenes bedeutete. Nach Überlieferung habe man bisweilen im Garten der Pfarrei in Wienrode junge, reich gekleidete indische Nabobs spazieren gehen sehen können, sich gravitätisch grüßend. Immer wieder auch gab es etwas, das sich die Jungen mit nach Hause nehmen durften. Eine aus dem Nachlass des Werner Hofmeister stammende Haifischhaut zum Beispiel stopften sie sich aus und stellten sie gegen einen kleinen Obolus der Bevölkerung in Blankenburg zur Schau. Gegen ein Pärchen weißer Mäuse und einen Affen sei diese Haifischhaut nachfolgend in den Besitz eines reisenden Händlers übergegangen. Die Mäuse vermehrten sich zusehends und bevölkerten die Oberförsterei so sehr, dass sie zur Plage wurden und der Vater Geitel schließlich ihre Entfernung anordnete. Aber auch mit dem Affen hatte man sich einigen Ärger eingetauscht. Er besaß die Eigenart, glühende Kohlen aus dem Ofen zu stochern, die Jagdhunde zu piesacken und, was wohl als besonders unangenehm empfunden wurde, die Hausbewohner mit seinen Exkrementen zu bombardieren. So blieb der Aufenthalt des Affen in der Oberförsterei ebenfalls nicht von längerer Dauer.
Irgendwann begannen die Freunde Julius und Hans die Chemie für sich zu entdecken. Oftmals von der Entwicklung unangenehmer Dämpfe begleitet und damit die Gäste der Fremdenpension bei Elsters belästigend, spielten sich die entsprechenden Unternehmungen weitestgehend im Geitelschen Hause ab. Um die Experimentiertätigkeiten in geordneten Bahnen zu lenken, erhielten sie neben den nötigen Belehrungen vom Forstmeister Geitel dessen altes Schulchemiebuch. Vater Elster steuerte seine Bücher bei, wonach er als Hauslehrer bei den Natusius unterrichtet hatte. Die Mütter stellten aus ihren Küchen Tassen, Löffel und sonstiges brauchbares Geschirr zur Verfügung. Als Reagenzgläser verwendeten die jungen Nachwuchswissenschaftler Glasröhrchen, in denen zu der Zeit die Cremer Zimt- und Vanillestangen verkauften. Alsbald befassten sich die Jungen auch mit physikalischen Experimenten. Auf dem Dachboden des Elsterschen Hauses kramten sie eine Voltage Ladungssäule und eine Walzenelektrisiermaschine hervor. Mit diesen Geräten führten sie zunächst noch einfache Versuche aus. Mit dem Material abmontierter Dachrinnen und aus den Küchen gestiebitzter Kupferkessel wurde die Ladungssäule so weit vergrößert, dass die letzten Platten schließlich nur noch unter Zuhilfenahme einer Trittleiter aufgelegt werden konnten. Den Erfolg dieser Aktion bekamen dann die Hausbewohner und die Pensionsgäste zu spüren, wenn sie ahnungslos unter elektrische Spannung gesetzte Türklinken oder metallene Hausratsgegenstände berührten. Durch die Unterstützung eines Lehrers am Gymnasium, der die Fähigkeiten seiner Schüler erkannt hatte, wurde Elster und Geitel die Gerätesammlung des Gymnasiums zugänglich gemacht, wofür jedoch nicht alle Lehrkräfte Verständnis aufbrachten. Immer wieder kam es darüber zu Verstimmungen. Auch mit den Eltern hat es angesichts der Experimentierkünste des Gespanns hin und wieder Auseinandersetzungen gegeben. Letztendlich anerkannten sie aber die Interessen ihrer Kinder und ermöglichten ihnen mit erhöhten Taschengeldern finanziell die Ausweitung ihrer Unternehmungen. Wo die Gerätschaften in der Schule nicht mehr ausreichten, besorgte man sich das Material nun vom Taschengeld. So erwarben sie zum Beispiel von einer Firma in Halberstadt eine aus 6 großen Bunsenelementen bestehende Batterie. Man beschaffte sich Material für den Bau eines gut 2 Meter im Durchmesser betragenen Elektrophors, eines größeren Elektromagneten und eines Funkeninduktors. Letztere nutzen sie dann als Spannungsquelle für Untersuchungen zu der damals gerade sehr aktuellen Spektralanalyse. Als Grundmaterial für die erforderlichen Gasentladungsröhren dienten Elster und Geidel Gewürzglasröhrchen, wie sie sie vorher bei den chemischen Experimenten als Reagenzgläser genutzt hatten. Das erforderliche Spektroskop fertigten sie sich ebenfalls selbst aus demontierten alten Ferngläsern der Försterei. Gegen Ende des Jahres 1856 stellte sich bei dem Vater von Heinz Geitel eine Lungentuberkulose ein. Der Gesundheitszustand des Mannes verschlimmerte sich so rasant, dass schon kurz nach dem Jahreswechsel ein Vertreter die Amtsgeschäfte übernehmen musste. Am 30. März 1875 ist dann Karl Geitel verstorben. Überschattet von dem frühen Tod des Forstmeisters legen Julius Elster und Hans Geitel im Frühjahr 1875 ihr Abitur ab. Zu Ostern des Jahres verließen sie Blankenburg, um ihren Neigungen folgend Naturwissenschaften zu studieren.
Das Studium. Julius Elster und Hans Geitel wollten nach dem bestandenen Abitur dort studieren, wo die Begründer der Spektralanalyse, Kirchhoff und Bunsen, lehrten. So schrieben sie sich zum Sommersemester 1875 an der Heidelberger Alma Mater ein. Mit Aufmerksamkeit verfolgten sie natürlich die Einführungsvorlesungen Bunsens zur Experimentalchemie. Zum Bedauern der beiden Jugendfreunde konnten sie bei Kirchhoff, dessen wegen sie ja unter anderem auch Heidelberg als Studienort gewählt hatten, aber keine Vorlesungen belegen. Der war nämlich zwischenzeitlich einer Berufung nach Berlin gefolgt. Mit Professor Quincke wurden sie aber mit einem Lehrstuhlnachfolger konfrontiert, der unerwartet starken Einfluss auf ihre wissenschaftliche Laufbahn nehmen sollte. Georg Hermann Quincke war als Professor von Würzburg über Marburg nach Heidelberg gelangt. Sein Forschungsgebiet war das Strömungsverhalten von Flüssigkeiten in Kapillarröhren. Als Hochschullehrer versuchte er seine Studenten dazu anzuleiten, ein Forschungsziel mit möglichst einfachen Mitteln zu erreichen. Ferdinand Braun, der wohl berühmteste Schüler des Professor Quincke, schilderte ihn in Briefen an seine Eltern als einen Mann, bei dem man sowohl in praktischer als auch in theoretischer Beziehung viel lernen konnte und der sich seinen Studenten intensiv zuwandte. Quincke widmete auch Elster und Geitel viel Zeit und verstand es in besonderer Weise, sie für seine Art, Forschung zu betreiben, zu begeistern. Wie sehr sich eine Vertrauensbasis zwischen Elster und Geitel und dem Professor Quincke aufbaute, zeigt sich daran, dass man über die Studienzeit hinaus Kontakt hielt. Bei ihren späteren Forschungsarbeiten haben sich Elster und Geitel immer wieder mit ihrem Hochschullehrer in Verbindung gesetzt, um sich dessen Meinung zu Forschungsprojekten einzuholen. Neben ihren Studien in Physik, Chemie und Mathematik fanden Elster und Geitel auch noch Zeit, weiteren Interessen nachzugehen. Oft begleiteten sie zum Beispiel einen Botanikprofessor auf seinen Exkursionen an den Rhein, den Main, die Mosel und an den Bodensee. Julius Elster und Hans Geitel genossen offensichtlich das studentische Leben in dem kleinen Neckarstädtchen. Mit einem Chemiestudenten namens Bender und dem Mathematikstudenten Alexander Wernicke, später Schulmann in Braunschweig, hatten sie sich zu einem kleinen Kommilitonenkreis zusammengefunden. Durch die verschiedenen Hauptstudienfächer ergänzten sie sich fachlich und halfen sich gegenseitig bei entsprechenden Problemfragen. Nach dem dritten Semester in Heidelberg wechselte die Kommilitonengruppe an die Berliner Universität. Hier nun besuchten die beiden Blankenburger Jugendfreunde selbstverständlich die Vorlesungen Kirchhoffs. Unter dem Einfluss Wernickes intensivierten sie aber auch ihre mathematischen Studien. Sie besuchten sogar Vorlesungen, die über den Rahmen hinausgingen, die das Studium der Naturwissenschaften erforderte. Es fiel ihnen aber nach eigenen Angaben, Zitat, allgemein nicht leicht, den Vorträgen der Mathematikprofessoren mit vollem Verständnis zu folgen. Zitat Ende. Das recht intensive mathematische Studium überrascht umso mehr, als Elster und Geitel nach eigenem Bekunden nie so rechte Begeisterung für diese nach ihrer Meinung trockene und leblose Wissenschaft aufbringen konnten. Dennoch beeindruckte zum Beispiel Geitel später als Gymnasiallehrer seine Schüler immer wieder durch fundierte mathematische Kenntnisse. Zumeist recht ratlos soll er sich gegeben haben, wenn die Schüler seinen, nach eigener Einschätzung, einfachen mathematischen Ausführungen nicht mehr folgen konnten. Viel Zeit nahm jetzt bei den beiden Jugendfreunden die Überarbeitung der Vorlesungen in Anspruch. Sie fanden kaum noch Gelegenheit, anderen Interessen nachzugehen, wie sie das in Heidelberg so ausgiebig getan hatten. Zudem hatten sie Probleme, sich in den Großstadtbetriebs Berlin einzuleben. Auch das Klima an der Universität behagte ihnen nicht. Die Hörsäle und Laboratorien waren in der Regel von Studenten überfüllt und von den Dozenten wurde man nur als Nummer geführt. Mit dem Abschluss des Wintersemesters 1878 verließen sie Berlin und wandten sich neuen Zielen zu.
Getrennte Wege. Julius Elster und Hans Geitel hatten sich wahrscheinlich immer wieder darüber unterhalten, wie ihr weiterer Lebensweg aussehen sollte. Als klar kristallisierte sich heraus, dass sie ihre im Studium erworbenen Kenntnisse an Jüngere weitergeben wollten und, wenn irgend möglich, wollten sie nebenher auch noch wissenschaftlich arbeiten. Je näher nun das Ende der Studienzeit heranrückte, desto deutlicher aber trat hervor, dass sie ihre gewohnte Gemeinschaftlichkeit dazu aufgeben mussten. Eine etwas angespannte finanzielle Situation im Elternhaus Geitels, die sich nach dem frühen Tode des Vaters ergeben hatte, ließ ihm nur wenig Spielraum bei seinen Entscheidungen. Als sie nun Berlin verließen, trennten sich die Wege von Elster und Geitel. Nicht jedoch ohne das gegenseitige Versprechen, jede sich bietende Chance zu nutzen, um wieder gemeinsam arbeiten zu können. Hans Geitel zog zu seiner Mutter nach Braunschweig und bewarb sich bei der Schulbehörde um die Zulassung zur Lehramtsprüfung. Elsters Weg führte zunächst wieder nach Heidelberg. Bei dem so hochgeschätzten Professor Quinke wollte er promovieren und sich erst dann, wie Geitel, in Braunschweig zur Lehramtsprüfung melden. Bei Versuchen zur Strömungslehre hatte Quinke 1859 herausgefunden, dass beim Hindurchleiten von Flüssigkeiten durch Kapillarröhren Elektrizitätserregungen auftreten. Nachfolgend hatten sich zwei Theorien zur Erklärung dieser Erscheinung herausgebildet. Die eine ging davon aus, dass die Elektrizitätsbildung von der jeweiligen Flüssigkeitsart und dem Material der Kapillarröhren abhängt, durch die die Flüssigkeit hindurchtritt. In der zweiten Theorie wurde angenommen, dass die Flüssigkeitsbewegung an sich, das heißt eine reine Tröpfchenreibung, elektrisierend wirke. Elster nun stellte sich für seine Promotion zur Aufgabe zu klären, welche dieser beiden Theorien die richtige sei. Mitte Dezember 1878 hatte er seine experimentellen Untersuchungen abgeschlossen und im Januar 1879 legte er seine schriftliche Ausarbeitung über die in freien Wasserstrahlen auftretenden elektromotorischen Kräfte bei Professor Quinke vor. Er kam darin zu dem Ergebnis, dass durch reine Flüssigkeitsbewegungen, sprich Tröpfchenreibung, allein keine Elektrisierung auftritt. Die entsprechenden elektrischen Erscheinungen sah er vielmehr in einem Aneinanderreiben verschiedenartiger Körper begründet, wobei er den jeweiligen Elektrisierungsgrad abhängig von der Oberflächenbeschaffenheit der Körper fand, an dem man die Flüssigkeit entlangfließen lässt. Elster konnte sich schließlich im Frühjahr 1879 als Doktor der Philosophie in Braunschweig zur Lehramtsprüfung melden, die er dann auch im Sommer des gleichen Jahres erfolgreich abschloss. Bevor sich Elster jedoch in den Schuldienst begab, absolvierte er noch von September 1879 bis August 1880 seinen Militärdienst in Blankenburg. Das obligatorische Probejahr als Gymnasiallehrer trat er schließlich im September 1880 am Gymnasium in Blankenburg an. Hans Geitel hatte sich bereits im Mai 1879 der Lehramtsprüfung unterzogen und am Braunschweiger Gymnasium Martino-Katharineum sein Probejahr angetreten. Zu dieser Zeit war man in dem rund 12 Kilometer von Braunschweig entfernt liegenden Wolfenbüttel mit einem Neubau für das dortige Gymnasium beschäftigt. Die Fertigstellung erfolgte im Oktober 1879. Der Schulneubau war wegen wachsender Schülerzahlen erforderlich geworden. Zudem genügte das bereits 1602 eigentlich als Hochzeits- und Festhaus errichtete alte Schulgebäude nicht mehr den veränderten Unterrichtsanforderungen. Mit dem Umzug der Lehranstalt in das also neue Schulgebäude ging auch eine Vergrößerung des Lehrerkollegiums einher, in dessen Zusammenhang Hans Geitel mit Wirkung zum 1. Oktober 1879 an das herzogliche Gymnasium Große Schule in Wolfenbüttel versetzt wurde. Ostern 1880 war sein Probejahr beendet und er wurde als Gymnasiallehrer fest in den Schuldienst übernommen.
1878 hatten sich die Wege der beiden Jugendfreunde Julius Elster und Hans Geitel getrennt. Nun, 2 Jahre später, saß der eine als Gymnasiallehrer in Wolfenbüttel, der andere versah in Blankenburg seinen Schuldienst. Die früheren Pläne gemeinsamer Arbeit und wissenschaftlicher Forschung schienen sie auf absehbare Zeit begraben zu müssen. Doch schon bald bot sich unerwartete Hilfe an. An der Wolfenbütteler Großen Schule weigerte sich nämlich einer der Lehrer beharrlich, in den höheren Jahrgangsstufen Englischunterricht zu erteilen. Geitel erkannte die Gunst der Stunde und benachrichtigte sofort seinen Freund in Blankenburg. Der beherrschte die englische Sprache sehr gut, da man sich in der elterlichen Fremdenpension mit den meisten Gästen nur im Englischen hatte verständigen können. Elster richtete also an die zuständige Schulbehörde einen Versetzungsantrag mit dem Hinweis auf seine Sprachkenntnisse. Das Gesuch hatte Erfolg und im April 1881 konnte auch er an der Wolfenbütteler Lehranstalt seine Tätigkeit aufnehmen. Die Jugendfreunde richteten sich am Rande des Stadtkerns gelegen, aber nicht allzu weit von der Schule entfernt, eine gemeinsame Wohnung ein. Hans Geitels Mutter gab ihre Braunschweiger Wohnung auf, zog mit in die Wolfenbütteler Wohnung und besorgte den beiden Junggesellen den Haushalt.
Tragik einer Ehe. Zwischenzeitig hatte sich Julius Elster mit Emilie Fink, der Tochter eines wohlhabenden Wolfenbütteler Privatbankiers, angefreundet und trug sich mit Heiratsabsichten. Am 15. April 1886 gaben sie sich das Jawort. Gefeiert wurde in einem eigens für dieses Ereignis wieder restaurierten barocken Saal im Hause der Brauteltern. Hans Geitel hatte für seinen Jugendfreund und dessen Frau ganz in literarischer, dichterischer Tradition seines Vaters und Großvaters stehend ein Festlied für die Hochzeitszeitung verfasst. Zur Tischrede wusste er ebenfalls noch mit einem lustigen Verslein aufzuwarten. Da heißt es, dass die Elstern diebisch sind, wusste ich schon als kleines Kind. Aber dass sie Herzen stehlen und mit Finken sich vermählen, sowas ist mir freilich neu. Das angesprochene, aus dem 16. Jahrhundert stammende Haus, in dem die Hochzeitsfeier stattfand, liegt an der Reichsstraße und wird heute in Fremdenführern als Prinzenpalais ausgewiesen. Dies, weil hier im Jahre 1733 das Kronprinzenpaar Philippine Charlotte, Tochter des Königs von Preußen, mit ihrem Gatten, dem späteren Karl I., Herzog von Braunschweig-Lüneburg-Wolfenbüttel, wohnte. Der Bankier August Fink nun hatte es 1846 erworben. Die jungen Eheleute Julius und Emilie Elster fanden ihr Zuhause in einer Villa, die ihnen vom Brautvater als Geschenk übereignet worden war. Für Julius Elster wohl selbstverständlich war bei der Planung des 1884 in Bau gegebenen Hauses nahe der berühmten Herzog-August-Bibliothek mit berücksichtigt worden, dass auch Hans Geitel darin seinen Platz finden konnte. Zudem hatte man 2 Räume im Keller für die Einrichtung eines Laboratoriums vorgesehen. Elster und Frau bezogen die Räumlichkeiten im Hochparterre des Hauses, Geitel die im 1. Stock. Wohl niemand hätte zu der Zeit geglaubt, dass bald Schatten über die anfänglich doch so glücklich erscheinende Beziehung zwischen Julius Elster und seiner Frau Mila ziehen sollten. Das Leben an der Seite ihres Mannes, der gänzlich in der wissenschaftlichen Arbeit aufging, füllte die junge, lebenslustige Frau nicht aus. Selbst auf Urlaubsreisen führte er Instrumentarien und Notizbücher mit, um sich mit diversen Messungen befassen zu können. Mila hielt sich mit der Einforderung ihrer Privatansprüche zurück, flüchtete sich schließlich in beispielsweise stundenlanges Klavierspiel und entwickelte im Laufe der Zeit allerlei schrullige Eigenarten. Nach 10 Jahren Ehe war sie zu einer in sich unzufrieden, nervösen, leicht reizbaren und kränkelnden Person geworden. Erst sehr spät, wohl zu spät, beachtete man die Persönlichkeitsveränderungen der Frau. Kuraufenthalte brachten nur kurzzeitige und oberflächliche Verbesserungen in ihrem Zustand. Der Hausarzt vertrat schließlich die Meinung, da die Ehe ohne Nachwuchs blieb, dass ein Kind die nötige Abwechslung in das Leben von Emilie Elster bringen könnte. Anfang 1898 unterbreitete er deshalb den Vorschlag, ein Pflegekind aufzunehmen, wobei er diesbezüglich auch schon einen konkreten Vorschlag hatte. Aus seinem Patientenumfeld hatte sich ein Lehrer Scholz das Leben genommen. Dessen Witwe wollte darauf ihren seinerzeit 8-jährigen Sohn Georg aus verschiedensten Gründen in ein Waisenhaus geben. Der Hausarzt bot nun Elsters an, diesen Jungen in Pflege zu nehmen. Elsters zeigten sich jedoch skeptisch. Insbesondere wurde es als fraglich angesehen, ob Mila bei ihrem labilen Zustand in der Lage sein würde, dem Knaben die notwendige Fürsorge zukommen zu lassen. Als der Arzt in dem Gespräch aber versicherte, man könne den Jungen wieder aus dem Hause geben, sollte es Probleme geben oder sollte der erhoffte Therapieerfolg für Mila Elster ausbleiben, willigten sie schließlich ein. Das Beratungsgespräch zwischen dem Ehepaar Elster und ihrem Hausarzt verlief im Beisein des kleinen Georg. Wie unsensibel, muss man heute wohl sagen. Durch den Freitod des Vaters und die Reaktion der Mutter, ihn ins Waisenhaus zu geben, ohnehin schon traumatisiert, musste er die Verhandlung um seine Verbleibsoptionen in der Pflegefamilie mit anhören. So kann es wohl nicht verwundern, dass Georg Scholz seinen Pflegeeltern gegenüber reserviert blieb und sich auch als schwierig zu leitender Charakter erwies. Nach Überlieferungen soll es wegen diverser seiner Eskapaden immer wieder zu Auseinandersetzungen mit Wohnnachbarn, Lehrern und den Pflegeeltern gekommen sein. Wie auch immer, Elsters behielten, wohl im Bewusstsein der übernommenen Verantwortung, den Jungen bei sich und sorgten für seine Erziehung und berufliche Ausbildung. Und wenn die Verhältnisse einmal zu angespannt waren, nahm ihn Elsters Schwester Helene nach Blankenburg in ihre Obhut. Georg Scholz wandte sich nach seinem Abitur 1908 dem Kunststudium zu. Von Kunstmalern wie Langhain, Dill, Korinth und Trübner geschult, wurde er zu einem bedeutenden Vertreter der neuen Sachlichkeit und steht hier an der Seite von Otto Dix, Rudolf Schlichter und Franz Radziwill.
Schauen wir jetzt aber wieder auf Elster und Geitel. Sie gehörten mittlerweile zu den Autoritäten auf dem Gebiet der atmosphärischen Elektrizität, hatten die Photozelle erfunden und waren in Deutschland diejenigen, die am besten über die neuen entdeckten Phänomene der Radioaktivität Bescheid wussten. Wissenschaftliche Gesellschaften hatten sie zu Ehrenmitgliedern ernannt, Universitäten bemühten sich darum, mit ihnen einen Lehrstuhl zu besetzen, die namhaftesten Wissenschaftler ihrer Zeit standen mit ihnen in Kontakt und die braunschweigische Schulbehörde gewährte Reduzierung der Unterrichtsverpflichtung. Mit der einhergehenden Ausweitung der Experimentiertätigkeit, auch der Dachboden des Wohnhauses war irgendwann voll für die wissenschaftlichen Belange in Beschlag genommen, der Ansammlung von Literatur und so weiter, waren die Wohnverhältnisse nach über 10 Jahren sehr beengt geworden. Ende 1906 gelangte Mila Elster durch den Tod ihrer Mutter in den Besitz eines stattlichen Geldbetrages und eines größeren Grundstückes am Neuen Weg. Diese Straße entwickelte sich gerade zur Hauptverkehrsverbindung nach Braunschweig. Unter Verwendung des geerbten Geldes ließen sich Elsters auf dem Grundstück direkt neben dem Wohnhaus der verstorbenen Mutter ein neues, deutlich größeres Wohnhaus errichten. Für die Forschungszwecke wurden 2 Kellerräume in der Planung besonders gestaltet. Im Juni 1908 konnte der Umzug vorgenommen werden. Julius und Mila Elster bezogen wieder die Räumlichkeiten im Hochparterre, Geitel die im 1. Stock. Julius Elsters Arbeitszimmer lag ebenfalls im 1. Stock an der Westseite des Hauses. Über einem Balkon war es mit dem Arbeitszimmer Geitels verbunden. Ein Kuriosum stellten in dem neuen Haus die Türen bei Elsters dar. Nachdem der Pflegesohn Georg Scholz seine eigenen Wege ging, hielten sich Elsters einen rotbraunen irischen Setter, der auf den Namen Tell hörte. Eine der Nichten in dem Nachbarhause hatte einen Foxterrier namens Flock. Tell und Flock vertrugen sich sehr gut und waren in beiden Häusern gleichermaßen zu Hause. Um nun den Hunden einen möglichst freien Lauf zu gewähren, hatte Julius Elster kurzerhand in die Türen seiner Wohnung jeweils zwei der Größe der Hunde angepasste Schwingklappen einarbeiten lassen. Überhaupt sind über Elster einige Anekdoten überliefert, die ihn als recht skurrile Persönlichkeit erscheinen lassen. Geitels Wohnungseinrichtung prägten große Schränke, über und über mit Mineralien gefüllt. Sorgsam gepflegte exotische Pflanzen wucherten in den Ecken der Zimmer. In den Fenstern krabbelten in Terrarien eingeschlossen tropische Insekten. Auf dem Fußboden und auf den Stühlen stapelten sich Bücher und Zeitschriften, die bei Besuchen schnell etwas an die Seite geräumt wurden. Und dann waren da noch, wohin man auch sah, Frösche. In allen Farben und Größen, aus Holz gefertigt, aus Porzellan, Pappmaché, Stein und Ton lagen, standen sie überall in der Wohnung herum. Sie dokumentierten sehr augenscheinlich Geitels Spitznamen Itche. Das Prunkstück dieser Sammlung stand gleich neben der Wohnungstür. Ein Ungetüm von einem Frosch aus Korbgeflecht versah hier mit weit nach oben aufgerissenem Maul als Schirmständer seinen Dienst.
Mitten in der Zeit des drückend über dem Land liegenden Ersten Weltkrieges, schon etliche ihrer Schüler und auch nahe Verwandte hatten Verwundungen erlitten oder waren gefallen, begingen Elster und Geitel ihre 60. Geburtstage. Nach Kriegsende dann wurde eine Zäsur ihrer wissenschaftlichen Aktivitäten sichtbar. Die Arbeit wollte nicht mehr so recht von der Hand gehen. Julius Elster machte einen zunehmend kränklichen Eindruck. Der Arzt diagnostizierte schließlich Diabetes mellitus. Der Gesundheitszustand Elsters verschlimmerte sich zusehends und zum 1. Oktober 1919 musste er sich vom Schuldienst suspendieren lassen. Ende März des darauf folgenden Jahres begab sich Elster zum wiederholten Male zur Kur nach Bad Harzburg. Erst wenige Tage dort traf in Wolfenbüttel die Nachricht ein, dass eine lebensbedrohliche Situation eingetreten sei. Noch ehe seine Frau und sein alter Jugendfreund an das Krankenlager eilen konnte, war Julius Elster am Morgen des 8. April 1920 verstorben. Von der großen Zahl an Beileidsbekundungen, die in den nun folgenden Tagen in Wolfenbüttel einging, sei hier nur eine Passage aus einem Brief wiedergegeben, den der Physiker Philipp Lennart an Geitel richtete und der im Korrespondenznachlass von Elster und Geitel erhalten geblieben ist. Verehrter Herr Kollege, die gar sehr traurige Nachricht, dass wir, Vaterland, Wissenschaft und dass Sie, Julius Elster, verloren haben, ist mir hart gekommen, wenn es auch nicht so ganz unvorbereitet uns getroffen hat. Ihnen das Beileid dazu auszusprechen, dürfte schwer jemanden richtig gelingen. Man möge Gauss und Weber oder Bunsen und Kirchhoff nehmen. Sie waren doch nicht so miteinander verbunden wie Elster und Geitel. Und man weiß doch, was auch diese Forscher und Menschen einander gewesen sind. Gedrückt vom Schmerz über den Verlust des Ehemannes, Bruders, Jugendfreundes und Lebenskameraden, wollte man sich keiner großen Trauergemeinde stellen und so erfolgte die Beisetzung nur im engsten Familienkreise. Am Morgen des 12. April erhielt Julius Elster auf dem Wolfenbütteler Friedhof an der Lindener Straße seine letzte Ruhestätte. Doch die Trauernden fanden keine Zeit zur Ruhe und Besinnung. Unmittelbar nach Eintreffen der Todesnachricht hatte Emilia Elster angedeutet, sich das Leben nehmen zu wollen. So unternahm sie dann auch wenige Tage nach der Beisetzung ihres Mannes einen Selbsttötungsversuch. Das Vorhaben konnte aber noch rechtzeitig entdeckt werden. In schier endlos verlaufenden Gesprächen versuchte man, die psychisch völlig am Ende wirkende Frau von einer Wiederholung ihres Vorhabens abzubringen. Als alle glaubten, sie habe die Phase überwunden und man die beobachtende Betreuung lockerte, gelang es ihr dann doch in der Nacht zum 2. Mai des Jahres, ihrem Leben ein Ende zu setzen. Nur 4 Wochen später war Emilie Elster also dem Manne in den Tod gefolgt, der an erster Stelle seine wissenschaftliche Arbeit gesehen hatte, an dessen Seite ihr das Leben nicht das bescherte, was sich wohl noch als junge Frau von der Ehe mit ihm erträumt hatte. Einem Mann, den sie sich aber trotzdem in all den Jahren mit großer Zuneigung verbunden fühlte.
Nach dem Tode seines Jugendfreundes und den dramatischen Ereignissen um dessen Frau wirkte Hans Geitel müde und in sich gekehrt. Er schien nicht mehr der gleiche zu sein. Selbst für die bisher für ihn doch wichtigsten Lebensinhalte der Forschung und der Schule widmete er nur noch oberflächliches Interesse. Lediglich die Veröffentlichung der letzten mit Elster gemeinsam durchgeführten Untersuchung über eine scheinbare photoelektrische Nachwirkung am Kalium und über den Einfluss der Entgasung auf den Photoeffekt an Metallen verfolgte er mit Nachdruck. Marie Scholz, eine Cousine, die schon nach dem Tode von Hans Geitels Mutter für kurze Zeit die Haushaltsführung bei Elster und Geitel übernommen hatte, bot wieder ihre Hilfe an. Hans Geitel nahm diese gerne an und bat die Frau zugleich, ihre Stelle als Handarbeitslehrerin und Leiterin des Kindergartens an der örtlichen Mädchenbildungsanstalt von Anna Vorwerk aufzugeben und ganz zu ihm zu ziehen. Weil seine Cousine mit dem Ausscheiden aus dem Berufsleben einen Teil ihrer Pensionsansprüche aufgab und sich die wirtschaftliche wie politische Lage unsicher zeigte, trug er ihr die Eheschließung an. Am 22. Juli 1922 heirateten Hans Geitel und Marie Scholz. Anfang 1923 verschlechterte sich auch der allgemeine Gesundheitszustand Hans Geitels so sehr, dass er zum 30. Mai des Jahres seine Beurlaubung vom Schuldienst beantragen musste. Eine Operation wurde unumgänglich. Wie von Nachkommen aus Verwandtschaftskreisen erzählt wurde, habe er Prostatakrebs gehabt. Von diesem Eingriff hat sich Geitel offensichtlich nicht wieder erholt. Am späten Abend des 15. August 1923 ist er in seiner Wohnung verstorben. Mit dem Tode Hans Geitels endete eine Naturwissenschaftler-Ära, die über 40 Jahre im Namensverbund Elster und Geitel die Geschichte physikalischen Forschungsgeschehen nicht nur im Braunschweiger Raum in einmaliger Weise geprägt hat.
Hiermit schließen wir den ersten Teil unserer Betrachtung über Elster und Geitel ab. Bald werden wir uns auch mit Teilbereichen ihrer umfangreichen wissenschaftlichen Arbeiten befassen. Heute für Sie am Mikrofon Detlef Mugay,
Rudolf Ricke,
Frank Brandes.
Aufgenommen im Juli 2013.